Auch von mir nochmal einen guten Morgen an euch alle hier vor Ort und euch allen, die ihr diese Predigt im Moment oder später digital verfolgt. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Herr der Ringe oder der Hobbit, das sind die Bücher, die ich in meinem Leben sicher am meisten gelesen habe, also immer wieder mal gelesen habe, von meiner Jugendzeit an. Ihr seht hier auf der rechten Seite unsere Familienausgabe. Die haben, glaube ich, alle gelesen, alle meine Kinder, meine Frau, ich. Deswegen sieht es auch etwas zerlesen aus. Und seit einigen Jahren gibt es ja die Filme von Peter Jackson. Und nun geht es mir so, wenn ich diese Bücher wieder lese, dann habe ich vor Augen die Figuren aus den Filmen. Also dann sieht Bilbo so aus wie in den Filmen oder Gandalf und all die anderen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mir die vorher vorgestellt habe. Sie haben also jetzt diese Gesichter bekommen. Das hat mich an etwas anderes erinnert, nämlich wenn ich den Namen Zachäus höre oder ihn lese in der Bibel, habe ich auch ein Bild vor Augen. Auch, ich weiß genau, wie der aussieht, nämlich so. Dieser Zachäus, den habe ich in meiner Kindheit kennengelernt, in einem Kinderbuch von Kees de Kort illustriert. Und ich glaube auch die Texte von ihm, heute kann man die im Bibelbilderbuch finden. Davon stehen auch einige in unserem beim Kindergottesdienst. Sehr zu empfehlen, wer mit seinen Kindern oder Enkeln biblische Geschichten lesen will, daraus eignet sich das wunderbar. Die sind richtig gut, nicht nur von den Bildern, sondern auch von den Texten her. Das ist so eine richtige Kindergeschichte, dieser Zachäus, diese Zachäus-Geschichte. Da gibt es dann noch so ein altes Lied, was mir da eingefallen ist. Zachäus war ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann war er. Er stieg auf einen Maulbeerbaum, denn der Heiland kam daher. Da merken wir, das ist auch nicht mehr so ganz aktuell, dieses Lied würde man heute nicht mehr so dichten, dass der Heiland daher kam. Aber das habe ich zumindest in meiner Kindheit noch gesungen. Also Zachäus, so eine richtig schöne Kindergeschichte. Ist das alles? Deswegen seht ihr da ein Fragezeichen am Ende. Zachäus mehr als eine Kindergeschichte, aber auch ein Ausrufezeichen. Und da wir jetzt hier heute Morgen keine Kinder zusammen unterwegs sind, wollen wir mal anschauen, ob uns das vielleicht auch als doch gestandene Erwachsene etwas zu sagen hat. Diese Geschichte, diesen Bericht finden wir in Lukas 19. Und das wurde hundertprozentig am Anfang niemals als Kindergeschichte gedacht und ist auch erst im letzten Jahrhundert zur Kindergeschichte geworden. Ich lese uns mal zunächst den Bibeltext, wieder nach der Basisbibelübersetzung. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann, der Zachäus hieß. Er war der oberste Zolleinnehmer und sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war, aber er konnte es nicht, denn er war klein und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Sofort stieg Zachäus vom Baum herab, voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus stand auf und sagte zum Herrn, Herr, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es vierfach zurückzahlen. Da sagte Jesus zu ihm, heute bist du gerettet worden, zusammen mit allen, die in deinem Haus leben, denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Wir haben es hier mit einer Dreiecksgeschichte zu tun. Meistens lesen wir das ja nur in der Beziehung zwischen Zachäus und Jesus, aber die Volksmenge, die spielt hier auch durchaus eine große Rolle. Also hier die drei zusammen. Und wir wollen zunächst mal uns diese drei Personengruppen etwas ganz kurz vor Augen führen, worum es geht. Also der erste ist natürlich Jesus. Er ist unterwegs. Er ist hier auf dem Weg, hat gerade von Galiläa den Weg runter, am Jordan runter hinter sich gebracht, ist jetzt in Jericho und will dann hinauf nach Jerusalem. Jesus ist dabei, seinem Auftrag nachzukommen. Nachdem er also einige Zeit in Galiläa gelehrt hat, den Menschen die gute Nachricht von Gottes Liebe nahegebracht hat, ist er jetzt auf dem Weg nach Jerusalem und damit auf dem Weg zum Kreuz und zur Auferweckung, also um seinem Auftrag nachzukommen, aber auch um sich mehr und mehr zu zeigen, wer er eigentlich ist. Und in Jericho, da gibt es zwei Begegnungen, die uns in der Bibel erzählt werden. Zum einen kurz vorher hier auch im Lukas-Evangelium die Heilung eines Blinden. Von Markus wissen wir, dieser Blinde hieß Bartimäus, Sohn des Timäus. Hier bei Lukas bekommt er keinen Namen. Also da wird jemand geheilt, der sozial ganz unten ist von den Bettlern. Und jetzt haben wir einen, gleich werden wir ihn kennenlernen, Zachäus, der ist sozial ganz oben oder sehr reich. Aber beide gehören nicht dazu. Beide gehören zu den Ausgestoßenen. Jemand sagte mal, dass gerade der Lukas da einen Schwerpunkt hat, dass es das Evangelium der Ausgestoßenen ist. Wenn wir das lesen, es geht ganz oft um Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Jesus heilt hier und wendet sich dem Zachäus zu, um nochmal zeichenhaft deutlich zu machen, wozu er gekommen ist. Deswegen der zweite ist eben hier der Zachäus. Dieser Name Zachäus ist ein jüdischer Name, den man übersetzen kann. Jener, der rein oder unschuldig ist, hat jetzt wahrscheinlich nicht so richtig viel zu sagen, aber er ist ein Jude. Er ist also kein Römer, kein Grieche, keiner, der sowieso außen vor ist, sondern er ist eigentlich einer, der zur Volksgemeinschaft und damit auch zur Glaubensgemeinschaft der Juden dazugehört. Aber er ist der Oberzöllner. Und wenn das hier heißt Oberzöllner, dann kann man das übersetzen mit Obersünder. Also schlimmer geht's nicht. Wer ein Zöllner ist, der lebt auf Kosten seines Volkes. Der arbeitet also mit der Besatzungsmacht, den Römern zusammen. Aber nicht nur das, sondern er beutet damit auch gleichzeitig seine Leute noch aus. Also ein Zöllner musste einen bestimmten Betrag an die Römer abliefern. Und alles, was er darüber eingenommen hat, konnte er in seine eigene Tasche wirtschaften. Und er ist sogar der Oberzöllner, vielleicht hat er einige unter sich sogar, die für ihn arbeiten. Also ein Obersünder, einer, mit dem man nichts zu tun haben will. Und dann lesen wir noch, dass er sehr reich ist. Wenn wir ein wenig uns, wie gesagt, im Lukas-Evangelium umschauen, dann merken wir, reich sein und zum Reich Gottes zu gehören, ist immer schwierig. Also direkt vorher, auch in dem Kapitel, noch vor dem der Heilung des Blinden, kommt der Bericht von dem reichen Mann, der aufgrund seines Reichtums nicht zur Nachfolge Jesu sich entschließen kann. Und wo Jesus dann dieses berühmte Wort sagt, es ist einfacher, dass ein Kamel durchs Nadelöhr geht, als ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Also die Reichen, für uns, die wir jetzt das Lukas-Evangelium lesen und mitverfolgt haben, wissen wir, A, reich sein und Jesus nachfolgen, schwieriges Verhältnis, passt nicht so richtig. Also hier haben wir den Zachäus, der unter verschiedenen Gesichtspunkten eigentlich weit weg ist vom Reich Gottes. So wird er uns hier vorgestellt. Er ist ein Sünder, wenn es im Verhältnis zu seinem Volk, den Juden geht, aber für uns als Leser des Evangeliums, also als Christen, als Jesus-Nachfolger, wissen wir, reich sein ist erstmal schwierig. Das können wir jetzt schon ahnen. Und dann gibt es als dritte Gruppe eben die Volksmenge. Die taucht hier auf und die taucht auch etwas später nochmal an einer Stelle auf. Sie sind also ganz wichtig. Damals, die Volksmenge, das sind so die Ordentlichen. Das sind so die Anständigen, das sind die Gerechten, die dazugehören. Also die Volksmenge sind die, die von sich wissen, ja, jeder hat so seine Ecken und Kanten, aber grundsätzlich gehören wir zum Volk Gottes dazu und wir sind jetzt hier mit Jesus unterwegs. Wir erwarten, dass er sich vielleicht in Jerusalem offenbart als der Messias. Wir sind aber eigentlich richtig. Eigentlich sind wir die, die in Ordnung sind. So war das damals im Verhältnis zu diesem Zachäus, im Verhältnis zu Jesus. Aber wir lesen das ja heute, diese Geschichte oder diesen Bericht. Wir lesen ihn ja nicht mehr nur damals. Und das Lukas-Evangelium ist eins das Stärkste, was für Heidenchristen geschrieben ist. Das merkt man an vielen Stellen, dass Lukas für Leute schreibt, die eben nicht mehr zu diesem jüdischen Volk Gottes gehört haben, sondern die später dazugekommen sind, so wie die meisten jedenfalls von uns hier. Und deswegen lesen wir es auch aus dem Winkel. Und wenn sowas kommt, dann können wir das auch immer auf uns beziehen als Mitglieder oder Glieder der Gemeinde Jesu. Also diesen Aspekt dürfen wir auch immer gerne mitschwingen lassen. Es geht nicht nur um damals, wie die damals mit diesem Zachäus umgegangen sind, sondern es geht auch um uns heute. Wie gehen wir um als die, die dazugehören, die dabei sind mit Leuten, die nicht passen? Und in dieser Spannung können wir das uns genauer anschauen. Also wir haben hier diese Dreiecksgeschichte und wir können uns immer wieder fragen, in wem finden wir uns wieder? Nicht in Jesus, wir sind welche, die an ihn glauben, mit ihm unterwegs sind. Wir können uns in Zachäus wiederfinden, dann persönlich in der Beziehung zu Jesus. Oder wir können uns auch in der Volksmenge wiederfinden und fragen, wie gehen wir eigentlich um mit manchen Leuten. Und in diesem doppelten Bezugspunkt wollen wir uns das jetzt noch etwas genauer ansehen. Der Zachäus wollte hier unbedingt Jesus sehen, lesen wir. Und wenn vom Sehen die Rede ist, dann ist damit nicht nur gemeint, dass er wie im Zirkus so einem Spektakel beiwohnen wollte und jetzt irgendwie einen guten Sitzplatz sich sichern will, sondern dieses Sehen bedeutet immer auch mehr. Es bedeutet, er möchte Jesus kennenlernen. Er hat von Jesus gehört und er hat den Eindruck, der kann mir helfen, dem kann ich mich zuwenden, den will ich kennenlernen. Es geht nicht nur darum, dass er ihn mal sehen will, sondern es geht darum, dass er Jesus kennenlernen will, aus einem inneren Antrieb, weil es ihm ganz wichtig ist. Und wie wichtig es ist, kann man ja eben daran ablesen, was er da macht. Der klettert auf einen Maulbeerbaum. Das sind wohl Bäume, die so kräftige Äste haben, dass man da hochklettern kann und ein nicht zu dichtes Laubwerk, habe ich jedenfalls gelesen dazu. Das macht Zachäus zwar für Kinder attraktiv, die ja auch gerne auf Bäume klettern, wenn sie heutzutage das noch dürfen. Ich weiß nicht, ob Eltern das Risiko noch eingehen, ihre Kinder auf Bäume klettern zu lassen. Aber grundsätzlich machen das Kinder gerne. Deswegen ist der Zachäus so nett. Und er ist auch klein und er klettert auf Bäume, also das, was Kinder sind und was sie gerne tun. Aber wenn wir das mal übertragen, ich habe mir überlegt, wer könnte heute wie so ein Zachäus sein? Vielleicht so ein Investmentbanker oder sowas. So Leute, wo wir sagen, ja, die leben auf Kosten von denen, die es nicht haben. Die spekulieren darauf, dass jetzt, was weiß ich, der Impfstoff irgendwann zu teuer, zu billig, zu irgendwas wird und machen damit ihr Geschäft. Also so einer ist das. Und er klettert auf einen Baum, vielleicht einen Nadelstreifenanzug haben die heute wahrscheinlich nicht mehr an, aber in seinem freien Zwirn. Also wer sowas macht, der macht sich lächerlich. Das ist ja peinlich, was der da macht. Also und das war damals nichts anderes. Er war klein, werden wir gleich noch uns genauer anschauen, aber der klettert auf einen Baum und macht sich wirklich lächerlich. Peinliches Verhalten. Und daran erkennen wir, wie wichtig dem das war, Jesus zu sehen, also kennenzulernen, ihn wahrzunehmen. Eine Frage, wenn wir das aus der Sicht des Zachäus lesen, diesen Bericht, diese Geschichte. Was würde es dich kosten, Jesus kennenzulernen? Was würde dich das kosten, dich auf Jesus einzulassen? Mehr als im Moment, vielleicht das erste Mal? Was würde es dich kosten? Vielleicht würde es dich kosten, dass du dann zu diesen Christen gehören würdest. Und die haben ja mitunter keinen guten Ruf. Also mit denen da, Kirche ist ja doch irgendwie verdächtig und macht sich auch leider immer wieder verdächtig. Und zu denen zu gehören, oder Baptisten, heute nicht mehr ganz so stark wie früher, dass das irgendwas mit Sekten zu tun hat, da will man auch nicht dazugehören. Was würde es dich kosten? Oder anders, vielleicht würde es dich kosten, in deiner Verwandtschaft, deine Eltern, Ehepartner, Kinder, die schon so lange für dich beten, dass du dich doch für Jesus entscheidest und sagst, wenn ich das mache, dann habe ich diesen familiären Ringkampf irgendwie verloren. Dann habe ich dann habe ich zugegeben, dass ich doch mitmachen will. Das kann ich mir eigentlich nicht leisten. Was wird es dich kosten? Vielleicht auch ethische Fragen, dass du weißt, wenn ich mit Jesus lebe, so viel habe ich schon verstanden, dann gibt es manche Dinge, die ich dann nicht mehr so machen oder lassen kann wie im Moment. Irgendwas, was auch immer, ob es mit Geld oder sonstigen Dingen zu tun hat. Dann weiß ich, mein Leben müsste sich verändern und die Kosten sind mir im Moment noch zu viel. Also wenn wir das aus der Sicht des Zachäus lesen, dann fragen wir uns, was würde dich und mich das kosten oder was kostet es, mit Jesus zu leben? Und das ist nicht nur eine Frage, die man einmal entscheidet, irgendwann so ganz am Anfang, sondern das ist etwas, was uns immer wieder begleitet, was uns immer wieder herausfordert, die Kosten zu überschlagen. Da ist der Zachäus, der hier alles einsetzt, um Jesus zu begegnen. Aber dann ist da auch die Volksmenge. Können wir uns richtig vorstellen. Das war für die so ein innerer Höhepunkt ihres Alltags. Also sie sind diesem Zachäus immer ausgeliefert. Wenn sie irgendwas zu verzollen haben, dann sitzt da er selber oder einer von seinen Leuten und der kann nehmen, was er will. Dann müssen wir zahlen. Wir sind ihm ausgeliefert. Da steht dann vielleicht immer so ein römischer Wachsoldat daneben, der den nötigen Nachdruck verleiht, damit wir auch zahlen. Und jetzt stehen wir hier und hinter uns da ist dieser Kleine, dieser Zachäus, und der will da Jesus sehen. Aber wir sehen ihn schon. Wir haben einen guten Ausblick. Vielleicht kennst du das, wenn du ein bisschen kleiner bist als ich, dass man nicht so richtig was sieht, wenn so viele Leute da stehen. Aber die haben das genossen. Ah, endlich können wir dem das hier zurückzahlen. Das ist so die Situation damals. Man kann sich das richtig vorstellen, wie gut denen das getan hat, dem da jetzt mal zu zeigen, jetzt sind wir hier am längeren Hebel. Aber das wäre jetzt nicht alles. Das kann man sich vorstellen, das ist nett, sich das vorzustellen. Aber wir wollen es auch für uns hören, als Menschen, die wir heute mit Jesus unterwegs sind. Und deswegen kommt da die Frage, wodurch behindern wir Menschen, Jesus kennenzulernen? Wo leben wir eigentlich so oder reden so oder verhalten uns so, dass Menschen durch uns eher abgeschreckt werden oder daran gehindert werden, Jesus kennenzulernen? Das ist eine ganz, ganz schwierig zu beantwortende Frage, aber auch eine wichtige Frage. Wie reden wir? Also oft geht vieles über Sprache. Reden wir so, dass man erst einen Grundkurs Lutherdeutsch oder Kanaaneisch oder sonst was mitmachen muss, um überhaupt zu verstehen, worum es geht? Reden wir noch so, dass Menschen uns verstehen? Verhalten wir uns so, dass sie merken, es ist gut, mit Jesus zu leben? Also es ist eine wichtige Frage. Wodurch behindern wir Menschen, Jesus kennenzulernen? So wie die Volksmenge. Wir haben schon einen guten Blick. Wir leben mit Jesus und haben ihn kennengelernt und freuen uns daran. Aber wie können andere durch uns das wahrnehmen? Oder werden sie eher gehindert? Das ist so die Konstellation, in der sich das Ganze hier befindet, so wie uns Zachäus, die Volksmenge, vorgestellt wird. Und nun geht es darum, wie verhält Jesus sich hier eigentlich? Also Jesus kommt zu dieser Stelle, wo der Zachäus seinen Aussichtsplatz gefunden hat, kommt des Weges. Zachäus hat das also richtig berechnet. Und dann sagt Jesus als erstes: Zachäus, komm herunter, steig runter, bleibt stehen, nimmt ihn wahr. Jetzt kann man fragen, woher weiß Jesus, dass der Mensch da oben im Baum Zachäus heißt? Kann man lange spekulieren. Es gibt zwei Möglichkeiten, denke ich, im Großen und Ganzen. Das eine ist, dass die Menschen sich so über den lustig gemacht haben und da abgelästert haben: habt ihr schon den Zachäus da oben gesehen? Dass Jesus das mitbekommen hat, kann sein. Aber es könnte auch vielmehr andeuten, dass es sich hier um einen geistlichen Vorgang handelt. Dass es einen Durchblick gibt, den Jesus hier hat. Dass er also diesen Namen, der Name steht für die Person, diesen Menschen wahrnimmt, weil es von Gott her dran ist, diesen Menschen wahrzunehmen und sich ihm zuzuwenden. Er kennt ihn beim Namen und ruft ihn jetzt beim Namen an. Das wird noch deutlicher, wenn hier Jesus sagt: ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Er sagt nicht nur: ich will mal bei dir vorbeischauen oder lass uns mal ein Essen gehen, ist nett, sondern er sagt: ich muss heute bei dir sein. Und wenn diese Formulierung vorkommt im Neuen Testament oder in der Bibel, dann heißt das, es ist von Gott her dran. Es ist etwas, was jetzt Gottes Stunde ist. Deswegen, Jesus kennt ihn beim Namen und er weiß, jetzt ist es dran, von Gott her, dass Zachäus und ich da ins Gespräch kommen, dass wir uns begegnen. Zachäus sucht Jesus und Jesus antwortet darauf, indem er sich ihm ganz und gar zuwendet. Ich muss heute in deinem Haus sein. Es ist die Stunde Gottes für dich. Und deswegen lass uns Gemeinschaft haben. Lass uns miteinander essen und einander kennenlernen. Und dann reagiert der Zachäus da ja auch direkt drauf, steigt vom Baum und dann steht hier so voller Freude, nahm er Jesus bei sich auf. Auch das bezieht sich, diese Formulierung bezieht sich erstmal einfach darauf, dass er ihn als Gast willkommen heißt, also gastfreundlich ist, ihn in sein Haus aufnimmt. Aber wir können natürlich immer auch noch einen Ton mitschwingen hören, dass der Zachäus Jesus hier aufnimmt. Wir werden das gleich noch merken. Wir wissen gar nicht ganz genau, wo Zachäus sich Jesus geöffnet hat, zugewandt hat. Aber hier wird es schon angedeutet. Zachäus sagt nicht nur, ja, lass uns ein Essen gehen, sondern er nimmt ihn auf als Gast ganz fröhlich. Also von Jesus und Zachäus her, von dieser Beziehung ist das eigentlich also erstmal gut gelaufen. Kann man sagen, Zachäus sucht Jesus, es klappt, Jesus wendet sich ihm zu, es ist eine Stunde Gottes und sie begegnen sich. Und jetzt kommen wieder die Leute hier ins Spiel. Die ärgern sich, steht hier. Die ärgern sich. Woran ärgern die sich eigentlich? Die ärgern sich nicht an Zachäus. Über den haben sie sich vielleicht lustig gemacht, gerade wie er da im Baum sitzt. Aber sie ärgern sich an Jesus. Sie ärgern sich, dass Jesus sich diesen Menschen zuwendet. Das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Wir sind doch hier die Anständigen, die Ordentlichen. Wir sind doch die Gerechten. Mit uns ist er doch unterwegs. Und jetzt wendet er sich diesem Obersünder zu da, diesem Zöllner, mit dem keiner was zu tun haben will. Denn wenn jemand zu Gast bei jemandem ist, dann ist das nicht nur ein Geschäftsessen, so wie es das heute vielleicht gibt, wo man sich eigentlich spinnefeind ist, aber sich dann trifft, um da irgendwas zu regeln. Nein, wenn man Gast ist, bei jemandem eingeladen ist, dann ist das ein Zeichen, dass man mit dem kann, dass man mit zusammengehört, dass man ja befreundet ist oder zumindest zusammengehört. Jesus setzt ja ein Zeichen und die Leute verstehen das Zeichen oder sie sehen das Zeichen und verstehen es gerade nicht. Sie ärgern sich an ihm. Und wenn wir uns das wieder uns in diese Volksmenge hineinversetzen, gibt's das auch, dass wir uns manchmal daran ärgern, wie großzügig Jesus mit Leuten umgeht? Mit Leuten, die so gar nicht in unser Muster passen. Leute, wo wir sagen, eigentlich geht das doch gar nicht. So wie ich bisher die Bibel verstanden habe, wie ich Jesus verstanden habe, das geht eigentlich nicht, dass Jesus mit dem oder mit der was zu tun hat. Ärgern muss jetzt nicht heißen, dass wir uns darüber ärgern im Sinne wütend sind, aber dass wir fragen, hey, wie geht denn das? Das passt doch gar nicht so richtig zusammen. Es gibt so eine, würde ich sagen, ein Wort oder eine Regel oder wie soll ich es nennen, was mir mal wichtig geworden ist, dass ich mir gesagt habe, wenn ich Leuten treffe, die ich gar nicht verstehe, wo ich auch gar nicht richtig verstehe, wie das mit dem Glauben und denen ist, dass ich diese Regelung, ich kann dir deinen Glauben nur glauben. Wir können darüber ins Gespräch kommen, wir können über manche Dinge reden, das ist immer wichtig und das ist auch gut, aber ich kann letztlich nicht beurteilen, ob da jemand glaubt oder nicht. Das kann nur Jesus alleine. Wie er das macht, weiß ich nicht, ist auch nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Ich kann mit jemandem ins Gespräch kommen, ich kann vielleicht auch über Dinge ins Gespräch kommen, die ich schwierig finde, das geht alles. Aber ich kann letztlich nie beurteilen, wie Jesus jetzt zu diesem Menschen steht, ob das in Ordnung ist oder nicht. Es gibt manche, wo ich sehr an meine Grenzen komme, dass ich mir überlege, wie geht das, wenn jemand Jesus nachfolgt und dann diese Haltung hat oder so redet oder so sich so verhält, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Und es gibt wahrscheinlich auch etliche, die mich kennen und sagen, ja, so wie der redet und was der tut, das passt doch gar nicht zusammen. Also das mag sehr wohl geben. Aber wir können es ja letztlich nicht beurteilen. Wir können es nicht beurteilen. Wir können letztlich nur sagen, ja, wir bleiben im Gespräch, soweit wir das können. Manchmal kann man nicht mehr im Gespräch bleiben. Aber ich mag nicht beurteilen, was von Jesus her für dich gilt oder nicht. Also die Leute ärgern sich, weil es nicht in ihr Bild passt, weil sie das nicht zulassen wollen. Aber Jesus hat offensichtlich ein sehr weites Herz, dass er mit diesem Zachäus unterwegs ist. Und es lohnt sich. Zachäus reagiert. Also er nimmt Jesus mit Freuden auf. Das war das Letzte, was wir von ihm gehört haben, von der Situation. Und dann lesen wir direkt, wie Zachäus Zeichen setzt. Er setzt ein Zeichen der Umkehr. Er setzt ein Zeichen des Neuanfangs. Er sagt, ich will alles wieder gut machen, was ich Leuten hier aus der Tasche gezogen habe. Da lernen wir zum einen, er muss wirklich gut verdient haben. Also wenn er das jetzt hier mal wirtschaftlich durchrechnet, was er da gerade erzählt, da muss er also eine gute Gewinnquote gehabt haben und eine gute Buchführung. Also das gehört an dieser Stelle dazu, sonst würde das gar nicht so funktionieren. Aber darum geht's gar nicht, dass wir das jetzt ausrechnen, ob das überhaupt gehen kann oder nicht. Sondern er setzt ein Zeichen. Nämlich er setzt ein Zeichen, dass er ein neues Leben mit Jesus angefangen hat. Dass das, was vorher sein Maßstab war, so viel Geld machen wie irgendwie geht, dass das jetzt nicht mehr gilt. Er hat ein neues Leben begonnen. Und so sagt Jesus das auch genau. Heute bist du gerettet worden. Und Rettung bedeutet nicht nur mal was irgendwie anders, sondern grundlegend. Mit dir ist das passiert, wozu, jetzt aus der Sicht von Jesus gesagt, wozu ich in diese Welt gekommen bin. Dass Menschen gerettet werden, ihr Leben neu wird, ihr Leben grundauf verändert wird, sie ein neues Leben in der Gegenwart Gottes anfangen kann. Das ist mit dir heute passiert. Und damit wir das nicht nur so oberflächlich lesen, sagt Jesus das eben hier auch noch ganz grundsätzlich. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Das ist Jesu Auftrag, dafür ist er in diese Welt gekommen. Dafür ist er jetzt auf dem Weg nach Jerusalem. Und hier passiert das schon. Da ist ein Mensch gerettet worden. Also ist mit Gott ins Reine gekommen, durch Jesus Christus. Wunderbar. Zachäus hat hier Jesus gefunden, hat sich ihm anvertraut, hat ein neues Leben angefangen und sogar schon deutliche oder will deutliche Zeichen dafür setzen. Wenn wir das mal zusammenfassen, wie dieser Bericht uns jetzt hier begegnet ist. Zunächst, Zachäus will Jesus sehen, also er will ihn kennenlernen. Zachäus hat ein persönliches Interesse daran, diesen Jesus kennenzulernen. Und Jesus antwortet darauf und sagt, ja, ich muss bei dir einkehren, es ist eine Stunde Gottes. Das ist jetzt dran, dass wir uns begegnen. Und dann nimmt Zachäus Jesus voller Freude auf. Also erstmal in sein Haus, aber offensichtlich auch in sein Leben, in sein Herz oder wie wir das sagen wollen. Als Zeichen dieser Umkehr leistet er Wiedergutmachung oder will es tun und gehen wir mal von aus, dass er es auch getan hat. Dass er also das wieder in Ordnung bringen will, wo er Menschen geschadet hat. Und dann stellt Jesus fest, sogar gegen den Widerstand der Leute, Zachäus ist gerettet. Die Beziehung zu Gott ist wiederhergestellt. Das, wozu ich gekommen bin, das ist hier passiert. Wenn wir uns diese Geschichte anschauen, dann gibt es so eine Frage, die man sich stellen kann. Wann genau ist Zachäus eigentlich gläubig geworden? Wann ist das eigentlich passiert, dass aus einem ungläubigen Zachäus ein gläubiger Zachäus geworden ist? Einem, der Leute ausgebeutet hat, jemand, der Jesus kennengelernt hat. Und das ist ja gar nicht so einfach zu beantworten, diese Frage. Wie kommt ein Mensch eigentlich zum Glauben an Jesus? Wie passiert das? Und wir hätten da gerne oder haben da auch so gerne so ein Raster. Also dass wir sagen, es gibt da so ein erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, je nachdem, wie viele Punkte man da findet. Von jemandem, der gar nichts mit Jesus zu tun hat, ihn kennenlernt, sich bekehrt, ein Gebet vielleicht betet, getauft wird, was auch immer alles dann so dazugehört, vom Heiligen Geist erfüllt wird, erstens, zweitens, drittens, viertens. Und wenn man das macht, dann weiß man am Ende, aha, da ist jemand gläubig geworden. Und diese Abfolgen, diese Schritte sind auch wichtig. Also ich will gar nicht sagen, dass es die nicht geben darf, sondern es ist auch wichtig, weil wir uns dadurch manches bewusst machen, was mit uns passiert oder wie wir jemanden auch begleiten können. Schwierig wird's nur, wenn man sowas in ein Raster packt, in dem jeder reinpassen muss. Man sagt, so muss das sein. Nur wenn es so passiert, dann ist jemand wirklich gläubig geworden. Tatsächlich, wenn wir es versuchen, anders darzustellen, passiert das ja eher in, mit und unter. Also ich habe hier mal diese Wolke, das mal angedeutet als unser Lebensgefühl, unsere Lebenswirklichkeit. Da ist Jesus und die unterschiedlichen Punkte haben mit ihm zu tun. Und wir bewegen uns auf ihn zu und mit ihm sind wir unterwegs. Und es ist ja nicht nur so, als wenn Jesus da irgendwo in der Mitte ist und wir uns dahin bewegen, sondern er ist ja schon überall mit dabei. Selbst wenn wir noch gar nichts von ihm wissen, ist er schon an uns dran. Und dann gibt es vielleicht einen Punkt, der bei einem der erste Punkt ist, ist beim anderen vielleicht der dritte oder der vierte Punkt. Letztlich geht es darum, dass wir mit Jesus in Beziehung geraten, uns ihm anvertrauen. Und dann mag es sein, dass das, was dem einen sehr wichtig war, dass sich Jesus zugewandt hat, bei dem anderen oder bei der anderen als drittes oder viertes kommt. Darüber sind wir im Gespräch. Und es ist wichtig, beides wahrzunehmen, dass es zusammengehört. Dass mit Jesus, ein Leben mit Jesus beginnen, etwas ist, was höchst individuell ist, weil wir alle besonders sind, unseren unterschiedlichen Weg haben. Es gibt sicher manche Dinge, die dazugehören und worüber man dann auch sprechen kann und die wichtig sind. Aber es ist nicht so, dass das in ein Raster passen muss. Wer nicht reinpasst, der ist dann durchgefallen. Der kann dann nicht dazugehören, weil er bestimmte Schritte nicht erfüllt hat. Ich denke, das ist wichtig. Auch gerade hier an Zachäus kann man das sehen. Wir wissen gar nicht so genau, wann der jetzt, wenn wir sagen, sich bekehrt hat. Irgendwie ist das da passiert, indem er mit Jesus gegessen hat und sie sich gut erhalten haben, denke ich mal. Und dann ist das passiert, dass er sich Jesus anvertraut hat. Ich möchte uns ermutigen und herausfordern in beide Richtungen. Deswegen habe ich das mal genannt, die Zachäus-Ermutigung oder die Zachäus-Frage. Wenn wir das persönlich hören, ich und du als Zachäus, dann können wir auf einerseits diese Zusage hören und die sollten wir auch ganz bewusst hören. Jesus kennt dich schon lange. Er weiß, wie es um dich steht, wer du bist und er muss mit dir in Gemeinschaft sein. Das ist etwas, was Jesus wichtig ist, auch heute noch als der Auferstandene, was durch Jesus Gott, dem Vater im Himmel wichtig ist, mit dir in Gemeinschaft zu sein. Aber er fragt dich auch, was würde es dich kosten, dich Jesus anzuvertrauen? Was hindert dich? Entweder das grundsätzlich zu tun, weil du sagst, ja, aber ich halte mich hier noch so in so einem Halbschatten auf, wo man nicht genau weiß. Was hindert dich zu sagen, ja, ich will mich Jesus anvertrauen, mit ihm leben, mit ihm unterwegs sein, Schritte gehen, die dazugehören, zu beten, vielleicht sich taufen zu lassen, was alles die Schritte sind, die dazugehören könnten. Ich will das tun. Was würde es dich kosten, dich Jesus anzuvertrauen? Diese Frage möchte ich dir an dieser Stelle schenken oder geben. Aber auch wenn wir mit Jesus leben, da gibt es immer wieder Herausforderungspunkte, wo wir uns das fragen können. Was kostet mich das jetzt, wenn ich mich so oder so verhalte oder dies und jenes tue oder lasse? Das ist so die Zachäus-Ebene. Und die Volksmengenermutigung oder die Volksmengenfrage ist, dass wir uns bewusst machen, dass Jesus mit jedem Menschen einen speziellen Weg geht, zum Glauben hin, aber auch dann im Glauben. Also wir sind so herrlich unterschiedlich geschaffen, dass wir das nicht sagen können, es muss bei jedem so oder so sein. Wir sind herausgefordert, Menschen oder einander im Glauben zu begleiten. Das heißt nicht, dass uns das egal ist, was jemand glaubt oder für richtig oder sonst wie hält oder was er von Jesus hält. Das ist uns nicht egal, aber wir begleiten jemanden darin. Wir sind darüber im Gespräch und sagen, ja, ich sehe das anders oder da, schau da doch mal hin. Das geht. Aber wir sind herausgefordert, jemanden zu begleiten. Wir sind aber nicht herausgefordert, jemanden zu beurteilen, ob das jetzt schon der richtige Glaube ist oder nicht. Oder ob da noch das alles Entscheidende fehlt oder nicht. Wir können miteinander im Gespräch sein. Wir können einander begleiten, auch ermutigen, Schritte zu tun. Das gehört dazu, gar keine Frage. Die erste Frage ist ja deutlich, ist eine Ermutigung oder eine Herausforderung. Dazu möchte ich uns auch einladen. Aber wir sind nicht herausgefordert zu beurteilen, wo jemand steht. Manches Mal gibt es Punkte, wo wir manches erfragen und miteinander im Gespräch sind. Das ist auch wichtig. Wie gesagt, aber es geht darum, einander zu begleiten und wahrzunehmen, wie Jesus mit uns unterwegs ist. Zachäus ist eine wunderbare Kindergeschichte, deswegen die Einladung, das mit Kindern zu lesen, auch nach diesem Bibelbilderbuch. Wunderbar, Kinder finden sich darin wieder, weil sie klein sind, gerne auf Bäume steigen und dann diese gute Nachricht hören, trotzdem will Jesus was mit dir zu tun haben, auch wenn du klein bist und auf Bäume steigst. Jesus ist für dich da, ist ein guter Freund. Aber Zachäus ist auch eine Erwachsenengeschichte. Es ist auch ein Bericht, wo es darum geht, wie man mit Jesus auf dem Weg ist, wie Jesus uns zuwendet und welche Aufgabe wir dabei haben. Ich wünsche uns Gottes Segen, dass wir einander so wahrnehmen, miteinander im Glauben auf dem Weg zu sein. Gott segne uns darin. Amen.